Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit herzlich willkommen. Der Franzose Pierre Lemaitre, der als Krimi-Autor begonnen hat, ist ein Meister des populären historischen Romans. Nun liegt von ihm der dritte Band seiner Trilogie, Die Kinder des Desasters, vor. Aber lassen wir zunächst die große alte Dame der psychologischen Spannungsliteratur zu Wort kommen.
I consider myself an entertainer. So for unterhaltung. Occasionally I might write a decent short story, but otherwise it's unterhaltung.
Patricia Highsmith, die hier in einer Art vernuschelt lässigem Understatement davon spricht, dass sie sich selbst als Unterhaltungsschriftstellerin betrachte. Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Geboren am 19. Januar 1921 in Texas, gestorben 1995 in der Schweiz, erschrieb sich die US-Amerikanerin Weltruhm, unter anderem mit den 5 Romanen um den talentierten Mörder Tom Ripley. 16 weitere Romane gehören zum Werk der Krimi-Autoren, darunter der Bestseller »Zwei Fremde im Zug«. Belastet durch eine katastrophale Kindheit und dem Zwang unterworfen, ihre Homosexualität verborgen zu halten, ließ Highsmith viel Autobiografisches in die ausgeklügelt psychologischen Handlungsstränge ihrer Romane einfließen. Normalität ist in diesen Geschichten von vornherein verdächtig. Hinter der Fassade lauert das Böse. Nun liegt im Diogenes Verlag, der seit 2002 das Gesamtwerk von Highsmith in neuer Übersetzung herausgibt, ein Band mit Short Stories vor. Ladies, so der Titel. Tanja Lieske stellt ihn vor.
Eine Short Story von Patricia Highsmith zu lesen, ist wie mit losen Bremsen durch die Nacht fahren. Man kann nur hoffen, dass die dunkle Straße keine abschüssige ist. Nur wenige Autoren unserer Zeit verstehen sich darauf, so viel Spannung auf dichtem Raum zu erzeugen. Wenn man den Erkenntnissen der Highsmith-Biografen folgt, dann war dieses Talent zudem ein beiläufiges. Es ist nicht gänzlich zu erklären als Resultat eines zerrissenen und oft einsam verbrachten Lebens.
Die in diesem Band versammelten Kurzgeschichten sind zwischen 1939 und 1949 entstanden. Schon hier arbeitet Highsmith mit Paarkonstellationen, die den Stoff ihres Weltbestsellers »Zwei Fremde im Zug« vorwegnehmen. Es begegnen sich zwei, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, deren Existenzen sich aber doch unheilvoll verschlingen. So wie die beiden Männer aus der Short Story »Der Schatz«.
Als der Krüppel sich wieder näherte, sah er, dass ihm ein Mann entgegenschlenderte. Ein kleiner Mann mit grünem Filzhut und in offenem Kamelhaarmantel über einem königsblauen Anzug. Seine kleinen grünen Augen hefteten sich auf den Krüppel, der in ihrem Bann schüchtern vorwärts schlurfte. Sie kamen sich so nahe, dass ihre Ärmel einander berührten, und als sie die Tasche erreichten, drehten sich beide um, der eine schwerfällig, der andere verschlagen, und sahen einander an.
Highsmith gibt diesen Figuren grelle Konturen. Der eine ist ein Krüppel mit einem steifen Bein, vielleicht ein Veteran des Zweiten Weltkriegs. Der andere, bunt gekleidet, trägt die Insignien des Clowns. Die Stofftasche, die zwischen ihnen steht, gehört keinem von beiden. Der eine hebt sie auf, der andere entreißt sie. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Diese ist auch deshalb unheimlich, da sie nicht verankert ist. Man weiß nicht, ob die beiden Männer einander kennen, ob einer von ihnen weiß, was genau sich in der Tasche befindet. Die Schritte des Krüppels hallen zudem auf dem nächtlichen Asphalt. Die heraufziehende Dunkelheit Manhattans wirkt, nicht nur hier, wie eine Membran, die die isolierten Individuen der Stadt umgibt.
Er blickte starr geradeaus und achtete nicht auf seinen Schatten, den die Lichter der Laternen an der Bordsteinkante aneinander weiterreichten. Den Schatten, dessen Kopf ab und zu bizarre Verrenkungen auf dem Gehsteig vollführte.
Während der Verfolgte, es ist jetzt der Mann im Kamelhaarmantel, immer schneller rennt, erhält der Leser schlaglichtartige, scheinbar willkürliche Einblicke in die randständigen Existenzen der beiden. Auch diese Gedanken geben keinen Aufschluss über die Begierde, die die beiden Männer antreibt. Begierde und Begehren, das sind ja die beiden Triebe, die bei Highsmith einem Verbrechen immer vorausgehen. Die Jagd endet schließlich in einer spärlich erleuchteten Wohnung. Die Tasche gehört jetzt dem Krüppel. Er öffnet sie und findet darin nichts als in bunte Papiere gewickelte Süßigkeiten. Diese Auflösung bietet einen Knallchargeneffekt, in dem alle aufgebaute Spannung implodiert. Genau wie Alfred Hitchcock lässt uns die Autoren hier wissen, dass wahrer Suspense im Kopf des Zuschauers stattfindet. Auch die so oft zitierte europäische Anmutung der Erzählkunst von Patricia Highsmith wird hier kenntlich. Namentlich das Doppelgängermotiv, dem der talentierte Mr. Ripley einen guten Teil seiner Spannung verdankt. Andere narrative Strategien dieser Erzählung aus dem Jahr 1942 erinnern an Kafka, an Camus und vor allem an Samuel Beckett. Genau wie letzterer kann Patricia Highsmith auch komische Register ziehen.
Das Beste, was ich zugunsten des Klosters von St. Fotheringay sagen kann, ist, dass es keine streng akademische Einrichtung war. Alle Nonnen unterrichteten, neben ihrer Gartenarbeit, die hauptsächlich aus dem Anbau von spanischen Nüssen bestand, mehr schlecht als recht ein, zwei oder drei Fächer, wenngleich niemand im Kloster die Multiplikationstabelle sicher beherrschte.
Zu den deutschen Erstveröffentlichungen dieses Bandes gehören Die Legende des Klosters von St. Fotheringay, 1941 entstanden, und Die Weltmeisterin im Ballwerfen, eine Short Story aus dem Jahr 1946. Beide wurden übertragen von der Übersetzerin Potschau, die die enorme Flexibilität der verschiedenen Tonlagen trifft. Komisch überbordend zeigt sich die eine Story. Von einem kühlen, sprachlichen und psychologischen Minimalismus getragen ist die andere. Im besagten Kloster St. Fotheringay leben Nonnen, die mit der Religion zwar nicht mehr viel anfangen können, deren Keuschheitsgelübde aber in kruder Form nachwirkt. Sie arbeiten an der Erzählung, dass Männer ausgestorben seien. Das geht so lange gut, bis eine von ihnen ein Findelkind ins Kloster trägt. Man gibt dem Jungen den Namen Mary. Ab hier darf die Leserin beobachten, wie dieser sich wenig mädchenhaft entwickelt. Dank Marys tatkräftiger Mithilfe wird St. Fotheringay schließlich sogar in die Luft gesprengt. So endet eine Institution, die ihren Insassen vorschreibt, welche geschlechtliche Orientierung sie haben sollten. Ein gutes Jahrzehnt später wird Patricia Highsmith mit Salz und sein Preis, 1952, einen frühen und wegweisenden Roman über eine lesbische Liebe veröffentlichen. Auch Die Weltmeisterin im Ballwerfen ist eine Erstveröffentlichung. Elspeth heißt ein noch ballspielendes Mädchen, dem die Erzählerin den folgenden Gedanken zuschreibt.
Es war ihre eigene Uhr, die leise auf einer Kommode tickte und eine Zeit anzeigte, die hier nichts bedeutete. 10:30. Zu Hause würde sie an einem Sonntag um 10:30 kerzengerade auf der Verandaschaukel sitzen, um ihr Kleid nicht zu zerknittern, und auf Onkel John, Tante Letty und ihren Cousin Polly warten, die sie abholen und mit in die Sonntagsschule nehmen würden.
Eine Zeit, die hier nichts bedeutete. Lakonischer und genauer lässt sich die Verlorenheit eines Kindes, das offenbar aus den Südstaaten in die Großstadt gezogen ist, kaum beschreiben. Hier wird eine biografische Tönung sichtbar. Patricia Highsmith wurde in den ersten Lebensjahren von ihrer Großmutter in Texas großgezogen. 1927, im Alter von 6 Jahren, musste sie zur Mutter und dem Stiefvater nach New York ziehen. Auch die komplizierte Beziehung zur Mutter lässt sich aufspüren, etwa in der Short Story »Die Heldin«, die 1945 veröffentlicht wurde.
Aber schon weiteten sich ihre Augen wieder, so sehr, als wollten sie diese Worte Lügen strafen. Wenn ihre Augen so groß wurden, hatten sie viel Ähnlichkeit mit denen ihrer Mutter. Und die gehörte zu dem, was sie vergessen musste.
Lucille heißt diese junge Frau, die soeben eine exzellente Stelle als Kindermädchen ergattert hat. Sie träumt davon, eine Heldentat zu begehen, um sich ihrer Herrschaft endgültig zu beweisen. Schließlich legt sie ein Feuer, denn sie will die beiden Kinder, die ihr anvertraut sind, aus dem brennenden Haus retten. Ob das gelingen wird, lässt Highsmith offen. Wie so viele ihrer Geschichten endet auch diese im Kopf des Lesers. Also dort, wo alles denkbar ist.
Tanja Lieske, die frühen Stories von Patricia Highsmith sind unter dem Titel Ladies bei Diogenes erschienen. Und zwar in der Übersetzung aus dem Amerikanischen von Melanie Walz, Dirk van Gunsteren und Potschau. 320 Seiten, 22 Euro. Im Herbst wird übrigens der Diogenes Verlag erstmals die Notiz- und Tagebücher der amerikanischen Autoren veröffentlichen. Pierre Lemaitre, 1951 in Paris geboren, vollendet mit seinem historischen Roman Spiegel unseres Schmerzes seine Trilogie Die Kinder des Desasters. Die drei Bände umspannen die Jahre zwischen der Endphase des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Gleich der erste Band des Werkes erhielt den renommierten Prix Goncourt. Der jetzt vorliegende dritte Band erzählt von der kopflosen Flucht der Franzosen beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1940. Dazu Näheres von Wolfgang Stehnke.
Der Angriff der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 bedeutete für die Alliierten Großbritannien und Frankreich den Bündnisfall. Doch an der Westfront blieb es ruhig. Deutsche und Franzosen belauerten sich an der Maginot-Linie, deren Bunker als uneinnehmbar galten. Dort in einem fiktiven Festungswerk namens Meienberg, dessen reales Vorbild sich in Lothringen verorten lässt, spielt eine der Anfangssequenzen von Pierre Lemaitres Roman »Spiegel unseres Schmerzes«.
Betrat man den Meienberg, verblasste wenige Meter später das Tageslicht, und man erahnte den langen, finsteren Tunnel, durch den mit fürchterlichem Getöse die Kasemattenbahn zu den Kampfblöcken fuhr, deren Granatwerfer bereit waren, 145 Millimeter Geschosse in 25 Kilometern Umkreis abzufeuern, sobald der Erzfeind denn geruhen würde, sich zu zeigen. Während man darauf wartete, für das Vaterland zu sterben, langweilte man sich zu Tode.
Ein halbes Jahr bis zum 10. Mai 1940 dauerte dieser Sitzkrieg. Dann kam der Angriff. Unter Umgehung der Maginot-Linie überrollten die deutschen Panzer die französischen Truppen. Die damals stärkste Armee Europas suchte ihr Heil in der Flucht. Die Regierung musste sich nach Bordeaux absetzen. Eine nationale Demütigung sondergleichen, die am 22. Juni 1940 in Compiègne mit dem Waffenstillstandsvertrag besiegelt wurde. Ausgerechnet dort, wo 1918 die Deutschen die Kapitulation hatten unterzeichnen müssen. So der historische Hintergrund, den Pierre Lemaitre in »Spiegel unseres Schmerzes« entfaltet. Der Roman ist Teil einer Trilogie, die im Ersten Weltkrieg beginnt und ein drastisches Sittengemälde der französischen Gesellschaft zeigt, »Die Kinder des Desasters«. Die Bücher sind in Frankreich allesamt zu Bestsellern geworden. Band 1, Titel »Wir sehen uns dort oben« erzählt die Geschichte zweier einfacher Soldaten, die verstümmelt und traumatisiert von der Front zurückkehren. Dafür bekam der Autor 2013 den Prix Goncourt. »Die Farben des Feuers«, der zweite Band, umkreist einen Bankenskandal. Er entlarvt die Dekadenz einer habgierigen Bourgeoisie. Am Ende steht »Spiegel unseres Schmerzes«, die Schilderung der dramatischen Niederlage von 1940, die einen chaotischen Exodus auslöste. 8 Millionen Menschen flohen damals vor den Panzern und Sturzkampfbombern der Deutschen in Richtung Süden. Was hatten sie erhofft?
Dass die Loire eine neue Maginot-Linie wäre? Die wahre Hoffnung war natürlich gewesen, hier eine neue, aufgestellte französische Armee anzutreffen, die bereit war, Widerstand zu leisten und vielleicht sogar Terrain zurückzugewinnen. Aber man sah nur verstreute und verstörte Soldaten, verlassene Militärfahrzeuge. Die französische Armee hatte sich in Luft aufgelöst.
Pierre Lemaitre, der als Autor von Krimis begonnen hat, schildert auf geradezu filmische Weise das Elend der Flüchtlingstrecks.
Die Flut setzte sich aus einem Durcheinander aus Autos und von Ochsen gezogenen Kippwagen zusammen, aus Karren, halluzinierenden alten Männern. Hier humpelte ein Krüppel auf Krücken schneller als alle anderen. Dort lief eine Gruppe, eine ganze Klasse, hätte man meinen können. Frauen drückten ein Baby an sich, manchmal zwei. Man beschimpfte sich, manchmal half man sich, aber nur kurz, weil man dann wieder an sich selbst dachte. Man drängelte.
Ein unglaubliches Tohuwabohu, in dem die Protagonisten von Lemaitres Roman aufeinandertreffen. Zwei Deserteure, ein Hochstapler, ein Gendarme mit seiner Frau und die Lehrerin Louise. Die Figur der Louise Belmont kennen Lemaitres Leser schon als kleines Mädchen aus dem ersten Band der Trilogie, der bis in die frühen 20er Jahre reicht. Zu jener Zeit war sie einer der wenigen Menschen, die der durch eine Granate furchtbar entstellte Soldat Edouard an sich heranließ. 1940 ist sie eine junge Frau, die sich in den Kriegswirren auf die Suche nach ihrem Halbbruder gemacht hat. im ramponierten Peugeot ihres väterlichen Beschützers, des alten Pariser Kneipiers Jules, steckt Louise in einem der zahllosen Flüchtlingstrecks fest.
Der Wagen rumpelte langsam im Strom der Fliehenden voran, der dem Bild des zerrissenen, aufgegebenen Landes entsprach. Überall Gesichter und Gesichter. Ein gewaltiger Trauerzug, dachte Louise, der zum Spiegel unseres Schmerzes und unserer Niederlagen geworden war.
Lemaitre verknüpft geschickt mehrere Handlungsstränge, von denen einige zeithistorisch verbürgt sind. So die Geschichte der Deserteure, die mit anderen Häftlingen aus dem Pariser Militärgefängnis Cherche Midi nach Südwesten getrieben wurden. Einigen gelang dabei die Flucht, andere, die halb verhungert und erschöpft nicht mehr weiter konnten, wurden von Bewachern erschossen. Verbürgt ist auch die Begebenheit von der Vernichtungsaktion der Banque de France, die einen Teil der französischen Geldbestände in einer Müllverbrennungsanlage in Flammen aufgehen ließ, damit sie nicht in die Hände der deutschen Invasoren gelangten. Im Roman zweigt der Gendarme Fernand dabei ein paar Millionen für sich und seine Frau ab. Doch dieser Teil der Geschichte geht auf das Konto von Pierre Lemaitres schriftstellerischer Fantasie. Zum authentischen Material, das dem Roman zugrunde liegt, gehört Lemaitres Ausflug in die Regierungspropaganda der Dritten Republik. Die Figur des Hochstaplers Migaud ist erfunden. Nicht erfunden sind die Ausflüchte, mit denen die französische Regierung die Niederlage zu kaschieren versuchte. Lemaitre verbaut sie im erzählerischen Geflecht seines Romans. Migaud, dieser Windhund, erschwindelt sich eine Stelle im Propagandaministerium. Während die Panzer von General Guderian immer weiter vordringen, fabuliert Migaud im Pariser Rundfunk:
Aus Mangel an klar denkenden und vernünftigen Militärführern ist die deutsche Armee dazu verurteilt, das Einzige zu tun, was kein Nachdenken erfordert, blind nach vorn zu rennen. Unsere Armeeführer haben das genau verstanden. Sie warten ab, bis die deutsche Armee sich in ihrem irren Rennen erschöpft hat.
Fake News, Ausgabe 1940. Migauds Schelmenstücke geben Lemaitres Roman eine ironische Komponente, wobei der Autor es allerdings versäumt hat, der Figur dieses Protagonisten eine plausible Motivationsstruktur zu unterlegen. Der gerissene Migaud betrügt ganz einfach um des Betruges willen. Schließlich schlüpft er in die Rolle eines Priesters und wird dabei zum Wohltäter eines improvisierten Flüchtlingslagers. Das groteske Küchenlatein, in dem der Hochstapler dort die Messe liest, wird ihm fast zum Verhängnis. Fast. Doch mehr sei hier nicht verraten. Lemaitre vermischt gekonnt und auf höchst amüsante Weise Krimi, Historien und Schelmenroman. Tobias Scheffel hat den Text flüssig, aber manchmal ziemlich frei übertragen. Die Argot-Wendung »Fais pas chier« als »Halt den Mund« zu übersetzen, das mag angehen. »Zick nicht rum« wäre deutlicher. Wie auch immer, der Roman lohnt allemal die Lektüre. Wer den historischen Hintergrund genauer ausloten möchte, der kann zu einem Klassiker greifen, den der französische Historiker Marc Bloch als unmittelbarer Zeuge der Ereignisse geschrieben hat. »Die seltsame Niederlage«, Frankreich 1940. Bloch war Mitglied der Resistance und wurde 1944 von der Gestapo ermordet.
Wolfgang Stienke zu Pierre Lemaitres Roman »Spiegel unseres Schmerzes«. Erschienen ist er in der Übersetzung aus dem Französischen von Tobias Scheffel bei Klett-Cotta. 480 Seiten, 24 Euro. Kurz vor der Sendung erreichte uns noch eine Todesmeldung. Der Schriftsteller Theodor Weißenborn ist bereits am 9. Januar an einem Krebsleiden gestorben. Der 1933 in Düsseldorf geborene Weißenborn hat im Laufe seines Lebens eine Fülle von Gedichten, Romanen, Essays, Hörspielen und Erzählungen veröffentlicht. Vor allem widmete sich Weißenborn in seinen Texten der Philosophie, der Psychologie und der Politik. Sein 1988 erschienener Prosaband »Opfer einer Verschwörung« mit psychiatriekritischen Texten wurde in 25 Sprachen übersetzt. Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Weißenborn wurde 87 Jahre alt. Soweit der Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Lennart Pyritz. Da wird es unter anderem um die Corona-Varianten gehen, um ihre Entstehung und um die Risiken, die sich mit ihnen verbinden. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.